Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die zweite Serie in Runde 2 der Western Conference und wir begeben uns nach West Kanada. Passenderweise die beiden letzten kanadischen Teams stehen sich gegenüber, die Vancouver Canucks gegen die Edmonton Oilers. Ja, die beiden Teams hatten eine gute reguläre Saison, zumindest was die Canucks betrifft, eine sehr gute. 50 Siege, 109 Punkte und in Runde 1 die Nashville Predators geschlagen mit 4:2, dabei allerdings ein bisschen Mühe gehabt, auch sehr, sehr defensive Spiele. Die Oilers, die hatten auch am Ende 49 Siege, 104 Punkte, in den Playoffs auch sehr souverän gewesen gegen die Los Angeles Kings, in 5 Partien durchgesetzt. Zum dritten Mal in Folge gegen die Kings gespielt. Vor 2 Jahren 7 Partien, letztes Jahr 6, jetzt 5. Sie sind immer besser geworden. Aber natürlich insgesamt eine reguläre Saison, wo man sagen muss, zumindest der Start war sehr, sehr vermasselt. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn der vermasselte Start, der sorgte auch dafür, dass sie den direkten Vergleich gegen die Vancouver Canucks verloren haben. 4 Siege für Vancouver, keinen Punkt für die Edmonton Oilers in den direkten Vergleichen. Allerdings muss man sagen, da waren einige Partien bei zum Saisonbeginn, vor allem auch der Saisonstart, eine richtige Klatsche für die Edmonton Oilers, auch danach nochmal verloren und Jay Woodcroft war ja kurz danach dann auch entlassen. Aber auch zum Schluss, am 13. April, haben sich die Vancouver Canucks durchgesetzt mit 3:1, wobei dann der Wert zum Ende hin auch nicht die vollen Kader unterwegs, naja, den kann man nicht so richtig einschätzen. Bei den Statistiken, da war es so, dass die Vancouver Canucks eine sehr gute Offensive hatten, Platz 6, sehr gute Defensive, Platz 6, da war Edmonton in der Offensive ein bisschen besser, Defensive war Platz 10, Offensive war Platz Nummer 4. Bei den Special Teams, da auch bei beiden, muss man sagen, die Edmonton Oilers besser. Beim Powerplay überrascht das nicht wirklich, wobei 26,3% in der regulären Saison eher durchschnittlich sind, was jetzt die Oilers betrifft, war aber in der Liga Platz Nummer 4. Da hatte Vancouver Platz Nummer 11. Und dann im Penalty-Killing, da waren aber die Oilers auch besser. 79,5%, Platz 15. Die Canucks ein bisschen schlechter, lagen auf Platz Nummer 17. Ja, was betrifft das Spielgeschehen, die Dominanz, die Edmonton Oilers Platz 3 beim Corsi-Wert, Platz 1 bei den Expected Goals, Platz 1 bei den Torchancen, da sehr, sehr gut unterwegs. Vancouver, besseres Mittelmaß, Top 10, also Platz 10, Platz 8, Platz 4 bei den Statistiken. Torchancen ist da auch sehr gut unterwegs gewesen. Was bei den Vancouver Canucks besser war, das war die Fangquote. Platz 6 bei der Fangquote, Platz 6, was die erwartbaren oder was die tatsächlich gehaltenen Tore dann betrifft. Minus 15,65 Tore haben die Torhüter dort gehalten. Und die Schussquote, die war auf Platz 1. Das ist offensiv wieder sehr, sehr gut gewesen. Aber das ist dann immer auch so ein Punkt, wo man sagt, naja, sehr gute Schussquote. Das kann auch wieder dann ein bisschen schlechter werden in der nächsten Saison, aber auch in den Playoffs. Bei den Torhüterleistungen waren die Oilers durchschnittlich, Platz 13, was die Fangquote betrifft, Platz 15, was Goals Against Above Expected betrifft, aber da auch ein negativer Wert, also 3,17 Tore weniger kassiert, als sie eigentlich statistisch gesehen hätten kassieren müssen. Aber das war alles reguläre Saison. Was ist in den Playoffs passiert? Edmonton, ich habe es erwähnt, 5 Partien, beste Powerplay der Liga, 45% Erfolgsquote. Und das Penalty-Killing war noch besser. 100%. Kein Tor kassiert in Unterzahl gegen die Los Angeles Kings. Das ist schon Wahnsinn. Zweitbeste Offensive in den Playoffs. 8 beste Verteidigung. Auf der Gegenseite das Powerplay nicht gut bei den Vancouver Canucks. Ein Problem. 15,4%. Nur die Erfolgsquote. Dafür im Penalty-Killing auch sehr gut. 90,9%. Da waren sie gut unterwegs. Bei den eigenen Toren schlechter Wert, Platz 13, nur 2,17 Tore geschossen, allerdings auch nur 2 kassiert. Das war wiederum dann die drittbeste Abwehr. Also man sieht schon tendenziell natürlich bessere Offensive bei den Edmonton Oilers, dafür die Defensive gut bei Vancouver, was aber auch andere Gründe hatte vielleicht, da kommen wir gleich zu. Diese Serie ist die dritte zwischen diesen beiden Teams. Es gab 1986 ein 3:0 in den Division Semifinals. Da war diese erste Runde noch ein Best of Five. Es gibt ja diverse Änderungen in der NHL-Geschichte, was die Playoffs betrifft. Auch das wäre vielleicht mal eine Folge wert. Und 1992, da sind die beiden Teams sich auch begegnet. Da hat Edmonton 4:2 gewonnen gegen die Vancouver Canucks. Die Topscorer, ja, nicht weiter verwunderlich. Viele Punkte haben die Vancouver Canucks nicht gesammelt. Brock Besser und JT Miller, das waren diejenigen mit jeweils 6 Zählern. Quinn Hughes 5, Dakota Joshua 4 und Elias Lindholm mit 3. Auf der Gegenseite hatte Connor McDavid mit einem Spiel weniger doppelt so viele Punkte wie die Topscorer bei den Canucks. 12 Zähler in 5 Partien, 3 Seitel, 5 Tore, 5 Vorlagen, 10 Punkte in 5 Partien. Bouchard mit 9, Hyman mit 8, Nugent Hopkins mit 6. Also wieder extrem gut in der Offensive die Edmonton Oilers. Ja, für die Canucks ist es nach 3 Jahren, in denen sie nicht Playoff-Hockey gespielt haben, erstmals wieder eine Teilnahme. Also da ist nicht so viel Erfahrung da im Team. Auch das ist ja ein Punkt, den man mit erwähnen muss. Und sie haben aktuell auch ein Problem, weil Elias Pettersson nicht gut spielt. Der hat kein Tor gemacht, aber auch Quinn Hughes hat nicht getroffen. Connor Garland hat nicht getroffen. Nils Höglander, Philipp Ronek, wir haben es gesehen, 2,17 Tore pro Partie. Die Vancouver Canucks brauchen Tore. Sie brauchen Unterstützung für Besser, für JT Miller. Da muss mehr kommen von den Spielern. Natürlich auch vorne von den richtig guten, von Pettersson, da weiß man nicht, der hat 3 Vorlagen gehabt, wenn man sich diese zweite Reihe übrigens anguckt. Also die erste ist ja noch okay. Pius Suter, 2 Tore, extrem wichtige Tore mit dabei. JT Miller und Besser habe ich erwähnt, jeweils mit 6 Punkten, dabei Besser mit 4 Toren. Das ist vollkommen in Ordnung für die erste Reihe, aber dann, die zweite Reihe hat nicht ein Tor gemacht, nicht eins, 0 Tore, nur 3 Vorlagen durch Pettersson. Mikheyev nicht getroffen, Höglander nicht getroffen. Also das darf so nicht weitergehen für die Vancouver Canucks. Ansonsten ist die Serie gegen Edmonton ganz, ganz schnell zu Ende. Dritte Reihe mit Dakota Joshua, der war am Anfang gut. 2 Tore gemacht, Lindholm auch wichtiger Treffer. Connor Garland muss auch treffen irgendwann in der dritten Reihe. Und die vierte hat nichts dazu beigesteuert, offensiv, außer 2 Vorlagen. Auch da muss etwas kommen. Die einzigen Tore in der Verteidigung, das ist vielleicht so ein kleines helles Licht und etwas, was Hoffnung macht, die hatte Nikita Zadorov, der hatte 2 Tore gemacht. Und da muss ich echt sagen, das war schon gut, was er da auch an Leistung gezeigt hat. Auch jemand, der ja vielleicht jetzt auch sehr reif geworden ist und da unterstützen kann. Aber natürlich wäre auch gut, wenn Quinn Hughes mal trifft. Philipp Ronek hat ja auch einen ganz guten Schlagschluss. Also da sollten sie schon in der Lage sein, Tore zu erzielen, auch eben dann aus der Verteidigung. Aber das große Problem der Vancouver Canucks ist die Torhüterposition, weil sie da mittlerweile auch beim dritten Torhüter angekommen sind. Thatcher Demko hat 1 Spiel gemacht, war danach verletzt. Casey DeSmith hat 2 Spiele gespielt, ist jetzt verletzt, beziehungsweise anscheinend jetzt wieder gesund. Und Arthur Silovs, der Lette, der hat ihnen ja so ein bisschen den Hintern gerettet. Der hat nämlich sehr gute Statistiken. 1,7 der Gegentorschnitt, 93,8 die Fangquote. Sehr, sehr gut gespielt. Und der hat dafür gesorgt, dass er gegen UC Saros auch gewonnen hat, diesen direkten Vergleich. Also das ist ja schon bemerkenswert. Dementsprechend, ja, er hat gut gespielt und er hat ja auch bei der WM zum Beispiel sehr, sehr gut gespielt, wo sie dann Platz 3 erreicht haben. Alles in Ordnung, aber trotzdem ist er natürlich jemand, der sehr, sehr wenig NHL-Erfahrung hat und dementsprechend den dann auf die Offensive der Oilers loszulassen, das ist natürlich nicht ohne Risiko. Also da brauchen sie Unterstützung durch andere und dementsprechend muss da ein bisschen mehr kommen. Was man sagen muss, wenn man jetzt so insgesamt auch die Verteidigung anschaut, also zum Beispiel dann die unteren Verteidigerpaare mit Ronek, mit Myers, mit Cole, mit Susi. Da würde ich schon sagen, dass sie vielleicht ein Stück weit besser besetzt sind da an der Stelle, als das, was die Edmonton Oilers da zu bieten haben. Das könnte jetzt so ein kleiner Vorteil sein, aber wie gesagt, wenn du auf dein zweites und drittes Verteidigerpaar bauen musst als Vorteil, das ist schon sehr, sehr schwer. Also ich behaupte mal, ohne eine sehr gute Leistung von Peterson, ohne eine sehr gute Leistung von Quinn Hughes, werden sie nicht weit kommen. Und bei Hughes war ja auch das Thema, auch das werden sich die Oilers ganz genau angeschaut haben. Nashville hat bei jeder Gelegenheit versucht, ihn irgendwie zu checken, irgendwie körperlich auf ihn einzuwirken. Der wirkte auch teilweise ein bisschen ja, angeschlagen, ermüdet, einfach auch, glaube ich, ich will nicht sagen frustriert, aber wenn du permanent, wenn du bei jeder Gelegenheit immer noch einen Check bekommst, wenn sie beim Vorcheck immer auf ihn spielen und dann versuchen, ihn unter Druck zu setzen, das wird schon dann irgendwann so sein, dass dann auch dein Körper irgendwo blaue Flecken hat, dass du langsamer bist, dass du dich vielleicht auch anders bewegst, dass die Instinkte nicht mehr stimmen. Auch das ist übrigens bei Peterson so ein Thema, wenn man sich auch die kleinen Ausschnitte anguckt, die die Kollegen teilweise vorbereitet haben. Da sind Situationen bei, da sind blinde Pässe von ihm, Rückhände. Da wirkt er so, als ob er einfach auch da vielleicht nicht ganz, ich will nicht sagen verletzt ist, aber er ist nicht frisch irgendwo und das können sie sich nicht leisten. Also ansonsten ist diese Serie für die Vancouver Canucks sehr, sehr schnell vorbei. Ja, auf der Gegenseite habe ich erwähnt, Dreiseitel und McDavid, die sind schon, ja, muss man einfach sagen, der Wahnsinn. Es gibt eine Statistik, dass sie in den letzten 33 Partien in den Playoffs zusammen, das sind, glaube ich, die letzten 3 Jahre mit diesem zusammen 125 Punkte haben. Das sieht so aus, das sind 33 Partien, in denen hat McDavid 19 Tore, 65 Punkte und Dreiseitel 25 Tore und 60 Punkte. Das ist schon unfassbar, was die beiden da insgesamt einfach zeigen als Kombination und ja, sehr, sehr gut, aber auch verbessert defensiv. Auch das ist ja so, sie hatten dieses 1-0 gegen Los Angeles und da ist ja auch so ein Punkt, wenn man jetzt vor der Serie gesagt hätte, naja, es wird ein 1-0 geben in der Serie zwischen den Kings und den Oilers. Auch da hätte ich dann gesagt, na gut, okay, dann holt irgendwie Los Angeles einen Sieg und holt sich da eben dann diese eine Partie. Das war nicht so, die hat Edmonton gewonnen. Auch da haben sie, finde ich, richtig gut dazugelernt. Ich fand es super, dass sie die Playoff-Serie in 5 entschieden haben, dass sie sich nicht wieder irgendwie nochmal da was eingefangen haben, eine Partie verloren haben, dass sie nicht eben entsprechend dann nochmal zurück müssen nach Los Angeles, sondern sie haben Pause gehabt. Rest is the weapon, wird auch häufig gesagt und dementsprechend sehr, sehr gut, dass die Oilers da auch aus der Vergangenheit gelernt haben, schnell dicht gemacht die Serie und dann sich konzentriert und sich auch in Ruhe angeguckt, was denn Nashville und Vancouver da so aufs Eis zaubern oder eben nicht. Und das war einfach auch sehr, sehr gut. Ja, ansonsten, Zach Hyman, 7 Tore in 5 Spielen, zusammen mit Nichushkin von der Avalanche, der heißeste Spieler, glaube ich, in den Playoffs bisher. Er hat aber auch in den regulären Saisonen gezeigt, dass er sehr gut Tore machen kann. Den haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen, die Kings. Auch das wird interessant sein zu sehen, was sich da Rick Tocchet einfallen lässt, ob Vancouver da irgendwie versucht, was anders zu machen. Dieses Powerplay, das Powerplay der Oilers zu verteidigen, das wird sehr, sehr entscheidend sein. Vancouver muss die Spiele möglichst lange bei 5 gegen 5 halten und dann irgendwie das Powerplay an die 30% bekommen. Ich will gar nicht mal sagen, dass sie sie irgendwie in normale Bereiche bewegen, aber dass sie zumindest irgendwo in Richtung 30% bringen können. Idealerweise natürlich einfach bei 5 gegen 5 spielen. Und da dann natürlich mehr zeigen, das wird aus Sicht von Vancouver wichtig sein. Ja, Death Scoring hatte ich bei Vancouver angesprochen, das muss man aber auch bei den Oilers ansprechen. Corey Perry, Ryan McLeod, nicht einen Punkt gegen die Kings. Adam Henrique, Warren Fogle und Sam Carrick haben 2 Tore insgesamt zusammen gehabt in der Serie. Auch das ist nicht ideal, da sollte mehr kommen. Wobei sie, glaube ich, in dem Vergleich jetzt den Vorteil haben, dass da Vancouver auch nicht so schlagkräftig ist. Also ich denke schon, dass es dann nachher gegen Dallas oder gegen die Avs was anderes sein wird. Da muss mehr kommen von den anderen der Edmonton Oilers, die außerhalb der Top 4, 5, 6, je nachdem, wie man die ziehen will, spielen. Aber aktuell, ich glaube, gegen Vancouver werden sie da nicht so viele Probleme bekommen. Sie werden die Serie meiner Meinung nach gewinnen, wenn sie gut vorne spielen. Da ist nicht entscheidend, was die dritte oder vierte Reihe macht, nicht extrem entscheidend, aber dadurch kannst du natürlich auch wieder eine Serie schneller zu Ende bringen, wenn die vielleicht ein Spiel haben, wo einer von denen mal zwei Tore macht oder ein Tor von der dritten, eins von der vierten Reihe. Das kann sehr, sehr helfen. Ja, und dann haben wir natürlich noch, wie immer, die Torhüterposition. Jeff Skinner, 4 Siege, eine Niederlage, 91% die Fangquote. Naja, aber er hat auch diesen Shutout gehabt. So, ganz einfach. Und er hat genau das gemacht, was ich bei anderen Teams auch mal sage. Er muss so gut spielen, dass er ihnen kein Spiel verliert. Alles andere ist wurscht. Die Oilers sind gut genug, Tore zu machen. Sie sind gut genug, selbstständig über die offensive Partien zu gewinnen, wenn er natürlich so ein Spiel dabei hat, wie eben dann entsprechend Spiel Nummer 4, wo sie 1-0 gewinnen. Schön, wunderbar. Das ist sehr, sehr wichtig für die Oilers. Aber das muss nicht sein, sondern er muss solide spielen, darf sie einfach nicht mehr einfangen, als sein muss. Und von daher war das bisher gut. Aber auch da Vorsicht geboten. Die eine Niederlage, da sah er nicht gut aus. Also da hat er sich auch wieder Tore dann in sein Tor so ein bisschen reingelegt, wo man auch sagen muss, naja, das hat so ein bisschen an frühere Jahre der Goalies, der Edmonton Oilers erinnert. Dementsprechend, das darf ihm nicht unbedingt passieren. Ja, auch bei den Oilers nochmal so ein kurz der Blick durch die Aufstellung. Vorne brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Connor McDavid, Zach Hyman, super Duo vorne, auch immer wahlweise dann mit Dreiseitel noch dazu. Kannst du nicht stoppen, kannst du nur irgendwie versuchen, das ein bisschen langsamer zu machen, den Schaden zu begrenzen, mehr nicht. Evander Kane 2 Tore gemacht, auch das sehr, sehr wichtig. Nugent Hopkins 6 Punkte, das ist sehr, sehr gut. Dylan Holloway, ich meine, ich habe Death Scoring erwähnt, der hat getroffen, 2 Tore, von daher, da haben sie so ein bisschen Death Scoring gehabt. Was auffällt, ist natürlich, dass die Spielzeiten etwas dann auch anders sind bei den unteren Reihen, aber das ist bei manch anderem Team auch nicht so weit verteilt. Sie haben sehr gute Verteilung hinten, was die Spielzeiten betrifft, finde ich, bei den Verteidigerpaaren. Ekholm und Bouchard natürlich das absolut beste Verteidigerpaar. Bouchard auch Wahnsinn, ne? 9 Punkte von ihm als Verteidiger. Die passen wie Faust aufs Auge, die beiden zusammen. Die sind wahnsinnig, eher Deckel auf Topf, ist, glaube ich, der bessere Vergleich. Die prügeln sich ja hoffentlich nicht untereinander. Aber die sind einfach perfekt. Die harmonieren so gut zusammen, die beiden, als ob die noch nie mit jemand anderem zusammen gespielt haben. Und dementsprechend sehr, sehr gut da auch, was die Edmonton Oilers da im ersten Verteidigerpaar haben. Und das gleicht dann vielleicht so ein bisschen ein Stück weit aus, dass ich von dem zweiten und dritten Verteidigerpaar nicht extrem überzeugt bin. Aber auch da glaube ich, dass das jetzt in der Serie gegen die Canucks nicht so den großen Einfluss haben wird. Nochmal, dass später in den Playoffs, wenn die Teams wirklich tiefer sind und dann auch mit anderen Spielern kommen, dann ist es so, dass da auch Daniel Nurse und Cody Ceci vielleicht ein Schwachpunkt sind bei den Oilers. Jetzt in dem Vergleich, denke ich, wird das nicht der Fall sein. Also von daher, ja, da werden sie auch mit diesen Verteidigern die Spiele gewinnen. Trainerposition, was gibt es da zu sagen? Rick Tocchet, wahrscheinlich der Gewinner des Jack Adams Award als bester Coach der NHL. Hatte ich vor der Saison gesagt, dass der auch schon zum Ende des letzten Jahres, seitdem er dann übernommen hatte, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Auf der Gegenseite Chris Knobloch, einfach so ein Ruhepol auch irgendwie geworden. Also auch jemand, der, glaube ich, den Oilers da defensiv auch eine gute Struktur gibt. Also zum Beispiel, ich habe ja Dreiseitel auch teilweise kritisiert in den letzten Jahren für seine Verteidigung. Der hat sich auch extrem verbessert. Auch da ist es wieder so, dass sie teilweise so den Eindruck erwecken, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, offensiv zu spielen, dann machen sie das auch, dann sind sie in der Lage, dann suchen sie sich das auch raus. Aber dann eben auch, wenn es nicht anders geht, dann eben von mir aus auch im Powerplay. Und ansonsten auch viel Fokus auf Details, auf Defensivarbeit. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie gesagt, der Auftritt in der ersten Runde der Oilers. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit die Handschrift von Chris Knobloch. Ja, auch da, beide haben jetzt nicht so die große Vita, was Erfolg in den Stanley Cup Playoffs betrifft. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht unbedingt einen großen Vorteil auf der einen oder auf der anderen Seite sehen. Vancouver hat ganz einfach das Problem, dass sie beim dritten Torhüter angelangt sind. Ich will nicht sagen, dass Silovs keine guten Leistungen zeigen kann, aber mit allem Respekt, die Offensive der Nashville Predators ist etwas anderes als die Offensive der Edmonton Oilers. Und da glaube ich schon, dass das dann am Ende etwas viel wird. Thatcher Demko war auf dem Eis, hat auch den Pressekollegen irgendwie zugewunken, alles ganz toll. Aber ich glaube, der wird am Anfang nicht spielen und da wird es sehr, sehr schwer sein für Vancouver, dann entsprechend Spiele zu gewinnen. Nochmal, die brauchen Top-Leistungen von Hughes, von Peterson. Das muss kommen. Die anderen müssen auch weiterhin vor allem dann die erste Reihe so treffen wie bisher. Defensive muss irgendwo ein bisschen unterstützen. Auch Quinn Hughes muss da zeigen, dass er das Tor treffen kann. Dann ist was möglich. Aber da muss schon sehr, sehr viel, sehr gut laufen für die Vancouver Canucks. Ansonsten die Oilers für mich in dieser Serie klarer Favorit, absolut klarer Favorit. Und das ist auch nochmal für mich, habe ich vor den Playoffs gesagt, einen einfacheren Weg als den wird es für die Edmonton Oilers wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr geben. Wenn Vegas normal spielt, würden sie jetzt gegen die Vegas Golden Knights spielen. Das wäre eine ganz andere Serie, ein ganz anderes Kaliber. Sie haben jetzt Vancouver, auch da tolle Saison, tolles Team, aber auch das ist ein Punkt, der jetzt bei der Erfahrung sehr für die Oilers spricht. Bei den Trainern ist es vielleicht nicht so, aber das Team hat vor 2 Jahren das Western Conference Final erreicht. Sie haben letztes Jahr eine ganz bittere, böse Niederlage gehabt gegen die Vegas Golden Knights. Die hat richtig wehgetan, wer danach die Exit-Interviews gesehen hat. Die Spieler, da war sehr, sehr viel Frust und Enttäuschung mit dabei. Die wissen, wie schmerzhaft es ist, rauszufliegen. Die wissen, dass sie jetzt eine richtig gute Chance haben, zumindest erstmal ins Stanley Cup-Finale reinzukommen. Und auf dem Weg dahin sollten für die Edmonton Oilers die Vancouver Canucks kein Stolperstein sein. Bei denen ist es eben so, ich habe es gesagt, 3 Jahre lang die Playoffs nicht erreicht. Da sind sicherlich ein paar Spieler mit dabei, die individuell auch Erfahrung haben, auch mal ein paar Läufe gehabt haben, was die Playoffs betrifft. Aber als Team insgesamt noch nicht. Das fehlt. Klar, ich habe jetzt, ich glaube bei 32 Thoughts war das, da haben sie gesagt, ja, das war jetzt toll, dass sie so eine enge Serie hatten gegen die Nashville Predators, weil sie da viel Erfahrung bekommen haben. Naja, so kann man es auslegen. Man kann natürlich auch sagen, wenn du mit deiner Klasse die Nashville Predators nicht eher dominierst und da auch ein paar Tore mehr schießt, dann zeigt das, dass dir vielleicht doch noch ein bisschen was fehlt in den Playoffs. Wie gesagt, ist immer, kannst du so oder so auslegen, bestimmte Ergebnisse. Ich glaube, Edmonton ist noch eine Nummer zu groß für Vancouver und dementsprechend setze ich auf die Oilers. Ich sag jetzt mal in 6. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es weniger wird. Alles über 6 würde mich sehr überraschen und dann auch wieder so ein Punkt sein, wo ich sage, was lief da falsch aus Sicht der Oilers? War da jemand verletzt? Torhüterleistung unterirdisch? Da glaube ich aber nicht dran. Ich glaube, die sind sehr, sehr fokussiert. Super Serie für sie, finde ich. Ein Gegner, der ihnen auch gut liegt, glaube ich, vom Spielstil her. Und ja, ich denke, Edmonton macht's und zieht dann zum 2. Mal innerhalb von 3 Jahren ins Western Conference Final ein. Und wenn sie es clever machen, können sie auch da wieder abwarten, wer kommt denn als Gegner jetzt raus aus einer sehr, sehr knappen, wahrscheinlich auch sehr, sehr intensiven Serie auf der anderen Seite und dementsprechend da auch vielleicht wieder ein kleiner Vorteil. Ja, das war meine Vorschau auf Canucks gegen Oilers. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bewertet es, abonniert den Podcast, sagt es weiter. Bei Spotify sind viele Hörer neu mit dazugekommen, auch da sehr, sehr gerne. Auch da gibt es mittlerweile die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, Fragen zu hinterlassen, auch da in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen direkt stellen wollt, info@sportpassion.de, @Lars_mal bei X, Sportpassion bei Instagram. Da gibt es diverse Kanäle, wo ihr das machen könnt. Wenn ihr ein Abo abschließen wollt, Steady, HQ oder einmalig über paypal.me, alles unten in den Shownotes zu finden. Da könnt ihr sehr, sehr gerne helfen. Macht ihr mit allem, was ich genannt habe, mit Fragen auch. Ich freue mich wirklich über Feedback. Ich freue mich auch über Kritik, wenn ihr sagt, hier, ich bin Canucks-Fan, was hast du da erzählt, was soll das? Wir gewinnen, weil das und das. Sehr gerne. Wunderbar, wirklich. Ich versuche das dann auch mit einzubinden und dementsprechend auch hier wieder in der Sendung erstmal zu sagen oder euer Feedback dann wiederzugeben, aber auch dann vielleicht auch meine Punkte dazu zu nennen. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.